Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Maja Elmenreich. Mit der Antwort auf die Vertrauensfrage hat am Montag der Bundestagswahlkampf begonnen. Und da kein Wahlkampf ohne Wahlprogramm, haben die Parteien ihre mehr oder weniger umfangreichen Absichtserklärungen vorgelegt. Was darin jeweils unter K wie Kultur zu lesen ist, das wollen wir gleich in Erfahrung bringen. Außerdem geht es bei uns um Kunst im Bunker. Die Kunsthalle Recklinghausen wird 75 und feiert sich und ihre Geschichte. Und wir würdigen die spanische Schauspielerin Marisa Paredes. Nicht nur bekannt aus den Filmen von Pedro Almodóvar. Sie ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Zuerst zur Politik. Kultur ist in Deutschland Ländersache. Ein eigenes Kulturministerium gibt es nicht in Berlin. Und dass die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, noch ist es ja Claudia Roth von den Grünen, dass sie ihr Büro direkt im Kanzleramt hat, das sehen die einen als Trostpflaster und die anderen als besondere Wertschätzung der Kulturpolitik des Bundes. Wie so oft im Leben, eine Frage der Perspektive. Wie wichtig aber ist die Kultur den Parteien, die sich dieser Tage in den Bundestagswahlkampf stürzen? Welche Bedeutung messen Sie einzelnen Kulturthemen bei? Welche Schwerpunkte? Meine Kollegin Claudia van Laak hat sich an Tag 1 nach der verlorenen Vertrauensfrage von Bundeskanzler Olaf Scholz durch die frisch gedruckten bzw. verschickten Wahlprogramme gearbeitet. Auf ihrem Schreibtisch die Programme von CDU, SPD, den Grünen, der AfD und der FDP. Claudia, wir kümmern uns in dieser Sendung ja jeden Tag um alle möglichen Facetten der Kultur. Wie explizit taucht das Wort Kultur in den Wahlprogrammen auf?
Also tatsächlich zum Teil inflationär. Also die Grünen scheinen den Begriff besonders zu lieben. Ich habe mal nachgezählt, in ihrem Programm taucht der Begriff Kultur sogar 42 Mal auf. Also das heißt rechnerisch auf jeder zweiten Seite des Programms. Gründungskultur liest man da, Innovationskultur und sogar die Ackerkultur. Und wenn ich mir das FDP-Programm angucke, die mag die Streitkultur am liebsten. Das taucht mindestens dreimal auf. Und wenn ich mir jetzt alle Programme ansehe, ist natürlich klar, den einen ist das Thema Kultur wichtiger, den anderen weniger wichtig. Mein Eindruck ist, die Liberalen legen nicht so viel Wert drauf. Die haben also wirklich nur insgesamt eine halbe Seite der Kultur gewidmet. Und die CDU ist da am ausführlichsten. Da lesen wir 5 Seiten. Das ist schon ein Unterschied.
Kommen wir zur Erinnerung. Kultur, denn die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte ist in Deutschland ja auch wegen des Holocaust von ganz besonderer Bedeutung. Welche Rolle spielt das Thema Erinnerungskultur in den verschiedenen Wahlprogrammen?
Also es spielt eine große Rolle und die Unterschiede sind wirklich sehr groß. Wenn ich mal mit der AfD anfange, sie spricht davon, dass die deutsche Geschichte in ihrer Gänze zu würdigen sei. Ich zitiere, die offizielle Erinnerungskultur darf sich nicht nur auf die Tiefpunkte unserer Geschichte konzentrieren, sie muss auch die Höhepunkte im Blick haben. Und dann folgt der Satz, ein Volk ohne Nationalbewusstsein kann auf die Dauer nicht bestehen. Also das ist klar, ein klarer Akzent der AfD. Bei der CDU wird da ein anderer Ton angeschlagen. Da heißt es, Erinnerung an beide totalitäre Regime sei Auftrag für Gegenwart und Zukunft. Und jetzt folgt ein bislang für die Union erstaunlicher Satz, denn die Union möchte künftig auch an die deutsche Kolonialgeschichte erinnern. Und das ist ja etwas, was bislang der SPD und den Grünen ein Anliegen war, aber nicht der CDU.
Wo wir gerade bei der CDU sind, es könnte ja durchaus sein, auch wenn die aktuellen Umfragewerte vielleicht sich noch mal so ein bisschen verändert haben, dass der nächste Bundeskanzler Friedrich Merz heißt. Worauf fokussiert sich die CDU sonst noch in Sachen Kultur?
Also ich war erstaunt, dass die CDU sich sehr stark der Kultur der den Heimatvertriebenen und Aussiedlern gewidmet hat. Also da findet man sehr viel im Wahlprogramm, im Entwurf, Erinnerung an Flucht und Vertreibung, kulturelles Erbe von Heimatvertriebenen und Aussiedlern. Dann gibt es ein klares Bekenntnis zur deutschen Leitkultur und dann liest man auch was zum Gendern, nämlich der Genderzwang aus ideologischen Gründen, den lehnt man ab. Und wichtig auch, die Kultureinrichtungen sollen mehr Eigenverantwortung zeigen. Das haben wir ja schon in Berlin gehört vom Kultursenator dort. Zitat, Sponsoring, Mäzenatentum und Wirtschaftskooperationen. Die sollen keine Fremdwörter mehr sein in den Kulturinstitutionen.
Apropos Kürzungen, Einsparungen fast überall. Deswegen möchte ich zum Schluss noch mal ganz dezidiert nach den Künstlerinnen und Künstlern fragen. Wer setzt sich, zumindest laut Wahlprogramm, für die ein oder hat die Absicht, das zu tun?
Natürlich ein originäres Thema für die SPD. Da steht, wir geben Künstlerinnen und Künstlern soziale Sicherheit, Absicherung, faire Bezahlung. Die Künstlersozialkasse soll ausgebaut werden. Und für die SPD gehören dazu auch faire und transparente Vergütungsmodelle im digitalen Musikmarkt. Also da will man ran. Stichwort Streaming.
Claudia van Laak war das über das Thema Kultur in den neuen Wahlprogrammen. Ganz herzlichen Dank. Literatur und Politik. Der österreichische Schriftsteller Robert Menasse kennt sich mit beidem sehr gut aus, hat er doch 2017 mit seinem Roman Die Hauptstadt einen ganz großen Erfolg geliefert. Mit seiner liebevoll, aber witzig kenntnisreichen Beschreibung des sprichwörtlich bunten Treibens in Brüssel. In diesem Jahr war der überzeugte Europäer Menasse mit einem Sachbuch auf den Bestsellerlisten. Auch da ging es um Europa. Die Welt von morgen heißt das Buch. Schon über 20 Jahre aber alt ist ein Bühnentext von Robert Menasse, den er ursprünglich für das Burgtheater in Wien geschrieben hat. Eine Politgroteske, die in einem fiktiven Dänemark spielt, aber doch sehr an den Aufstieg des österreichischen Rechtspopulisten Jörg Haider erinnert. Im schleswig-holsteinischen Landestheater, in Schleswig an der Schlei, dort wurde das Paradies der Ungeliebten jetzt wieder auf die Bühne gebracht, von Regisseurin Joanna Lewitzka. Im Publikum Robert Menasse, seine Schwester Eva Menasse und unser Kritiker Michael Lages.
Das Paradies liegt zwar in Dänemark, nicht weit von Sonderburg, im äußersten der deutschen Nachbarküste nächstgelegenen Winkel des Landes. Kurz vor der Stadt weist ein Verkehrsschild hin auf diesen rätselhaften Ort. Tatsächlich, so heißt es in Robert Menasses Stück, ist dort eine Schlangenfarm, wo den ja in der Tat nicht sonderlich geliebten Tieren das Gift aus den Zähnen gezapft wird für den medizinisch-therapeutischen Einsatz. Um politisches Gift im Kampf um die Macht im Staat geht es bei Menasse immer zu. Joanna Lewitzka erhielt neulich den Faustpreis für eine Arbeit im tiefsten deutschen Südosten am Zwei-Städte-Theater in Plauen und Zwickau, das gerade massiv in der Existenz bedroht ist. Mit Menasses Theatertext nimmt sie die Wurzeln politischer Vergiftung ins Visier. Dänemark ist in Schleswig ganz nah, das kleine Theater schmücken Fähnchen des Nachbarlandes. Da passt es gut, wie Menasse mit dänischen Legenden spielt. Allen agierenden Politikern im Paradies der Ungeliebten etwa verpasst er die Namen jener dänischen Fußballstars, die sich vor über 30 Jahren bei der Europameisterschaft im Finale gegen Weltmeister Deutschland durchsetzten. Peter Schmeichel, Brian Laudrup oder Flemming Paulsen. Unter Fußballfans sind die Namen auch in Deutschland vertraut. Hier formen sie das Schlangennest der Politik. Dass ausgerechnet der gefährliche Populist im Spiel, Haider oder Trump, Orban oder Bolsonaro nachempfunden, friedlich, freundlich, Schmeichel heißt, ist da die Überpointe. Vor dem parlamentarischen Durchmarsch dieses Brandstifters haben alle auf der Bühne eine Heidenangst.
Wo sind Sie denn heute? Die 68er. Verräter, die Verräter gezeugt haben, die Verräter zeugen. Drache. Die könnt ihr haben.
Der sozialdemokratische Noch-Kanzler, politisch unpopulär und auch privat in Turbulenz zwischen Ehefrau und geliebter Sekretärin, wird in Momenten großer Ehrlichkeit zur sympathischsten Figur, auch weil er zugibt, wie wenig wohl er sich fühlt im Kanzlerjob. Kanzler übrigens heißen Chefs und mittlerweile ja auch Chefinnen von Regierungen in Deutschland und Österreich, nicht aber in Dänemark. So wird klar, wen Menasse wirklich meint. Klarer als alle sieht dieser traurige Kanzler auch das Paradox im Schmeichelaufstieg. Gerade die, die Angst haben sollten vor dem Populisten, himmeln ihn an und jubeln ihm zu.
Das Scheitern der Idee von Chancengleichheit wird bejubelt von denen, die ihre Chance gehabt haben. Aber noch mehr von denen, die überhaupt keine Chance haben.
Ein gewisser Lars Olsen übrigens, ehe dem Schauspieler, wird schließlich zum kriecherischen Helfer für Schmeichel. Gegen den Überwältiger kämpft derweil der Journalist Laudrup. Er denkt radikal und lässt sich sogar ein auf Attentatsgedanken, wie sie Albert Camus in Die Gerechten abendfüllend diskutieren lässt.
Für seine Wähler ist Schmeichel der Mann, der die Welt rettet. Ein Messias. Wer Schmeichel ausschalten will, muss genau diesen Anspruch haben.
In der direkten Konfrontation mit Schmeichel, die Waffe schon in der Hand, ahnt er aber, dass nicht der Mensch das Ziel der Aktion sein könne, sondern das Bild attackiert werden müsse, das sich in der medialen Welt auch ohne den Menschen dahinter durchsetzen kann. Menasses Text kämpft sich zuweilen ein wenig zu angestrengt durch die verschiedenen Verschwörungen. Johanna Lewitzka jedoch gelingt es, die Handlung zu verdichten, auch dank beunruhigender Sounds im Bühnenbild eines gefängnisartigen Bunkers. Mag sein, dass ein wenig zu oft von Faschismus geredet wird. Der Blick auf Deutschlands Geschichte macht den Umgang mit den Populisten von heute ja nicht eben leichter. Aber Regisseurin Lewitzka schafft Distanz mit einem wirksamen Trick. Fast jeder und jede im sehr überzeugenden Ensemble trägt Maske. Allerdings sieht das Gesicht dahinter immer fast genauso aus. Was da wahr ist und was Täuschung fürs Wahlvolk, wer könnte das noch sagen? Mit Menasses Text gelingt dem Team um Johanna Lewitzka ein überraschend starker Ausflug nach Dänemark und ins vergiftete Albtraumparadies des rechten Populismus, der gerade die Welt erobert.
Das Paradies der Ungeliebten von Robert Menasse, am Schleswig-Holsteinischen Landestheater inszeniert von Johanna Lewitzka und gesehen von Michael Lages. Stillgelegte Zechen, riesige Fabrikhallen und ehemalige Bus- und Bahndepots. Wer im Ruhrgebiet Theater, Tanz oder Konzert besucht, hat manchmal Mühe, sich von den imposanten Veranstaltungsorten nicht allzu sehr ablenken zu lassen und sich aufs Eigentliche zu konzentrieren. Und auch die bildende Kunst hat im Ruhrgebiet ihren ganz besonderen Ort, nämlich die Kunsthalle Recklinghausen. Untergebracht ist sie in einem ehemaligen Hochbunker. Schon wenige Jahre nach Kriegsende, 1950, wurde die Kunsthalle Recklinghausen eröffnet, und zwar mit dem Ziel, die auch erst jüngst ins Leben gerufenen Ruhrfestspiele durch Gegenwartskunst zu ergänzen. Das ist alles lange Geschichte, und daran möchte die Kunsthalle Recklinghausen jetzt erinnern, denn im kommenden Jahr wird sie 75. Radical Innovations heißt die Jubiläumsausstellung, und Sabine Oelze hat sie sich angesehen.
Die Betonwände meterdick, die Decke tonnenschwer. Und doch wirkt die Kunsthalle Recklinghausen erstaunlich luftig und leicht. Dass sie 1950 als erster Bunker für die Kunst eröffnete, war nicht nur eine radikale, sondern auch eine symbolische Entscheidung. Nico Anklam, Direktor der Kunsthalle Recklinghausen, blickt in der Ausstellung Radical Innovations zurück auf die Anfänge, in der die kleine Stadt im Ruhrgebiet Kunstgeschichte schrieb.
Einen ehemaligen Hochbunker als Kunsthalle umzuwandeln bedeutet einerseits, dass das Gebäude aufgeschnitten, geöffnet wird, Fenster reingebaut werden und der Bunker symbolisch da ist, aber auch symbolisch geöffnet, transformiert wird und dass damit also in einem ehemaligen Kriegsgebäude etwas positiv Lichtes, Neues passiert.
Recklinghausen. Kurz nach Kriegsende formierte sich in dem ausgebombten Ruhrgebietsstädtchen eine neue Kunstbewegung, die eine Stunde Null ausrief. Sie nannte sich Junger Westen und suchte den Anschluss an die von den Nazis diffamierte Moderne. Dazu gehörten Künstler wie Emil Schumacher, Gustav Deppe und vor allem Thomas Krochowiak. Ab 1952 übernahm der Maler als Direktor das Museum. Die Kunst des Jungen Westens, abstrakt, gestisch, frei. Ein Jahr hat Volontärin Lara Müller recherchiert, welche Ausstellungen in der ersten Dekade nach der Eröffnung in Recklinghausen zu sehen waren und vor allem, wie sie gezeigt wurden. Denn der Neuanfang erschlägt sich auch in der Präsentation der Kunst nieder.
Wenn man sich die 50er Jahre anschaut, dann sieht man, dass da eine Abkehr stattgefunden hat von der klassischen Präsentationsmode. Also die Kunstwerke rücken von den Wänden weg, die rücken von den Sockeln weg, der Raum wird flexibler. Und das versuchen wir eben nachzustellen, in dem Sinne, als dass wir Ausstellungsdisplays reinszeniert haben und neu kontextualisiert.
So ist die Ausstellung Radical Innovations auch eine Ausstellung über das Ausstellen. Thomas Krochowiak hatte ein Händchen für niederschwellige Kunstpräsentation. Er verwandelte in den 1950er Jahren die Ausstellungsräume in eine Mischung aus öffentlichem Wohnzimmer, Messe und Kaufhaus. Neben Kunstwerken der informellen Malerei von Karl Otto Goetz, Emil Schumacher oder abstrakten Skulpturen eines Henry Moore stellte er beispielsweise auch Küchenmaschinen und andere Geräte der Wirtschaft. Wirtschaftswunder-Ära aus. Er präsentierte sie auf Sockeln, hing Vorhänge vor die Fenster, stellte Möbel in die Räume und legte sogar Blumenbeete an.
Also nicht nur in Blumentöpfen, die wurden bei uns um die Pfeiler rum angesiedelt, die gab es aber tatsächlich auch auf dem Boden vor Kunstwerken, also vor Malereien. Die hatten keine Töpfe, nichts, sondern wurde einfach die Erde auf den Boden gepackt und dann wirklich mit Blumen bepflanzt.
Mithilfe von QR-Codes sind diese historischen Dokumente heute abrufbar. Kunst und Leben im Museum zu vereinen, das sei Gruchowiaks Ziel gewesen, erklärt Lara Müller. Sie hat außerdem herausgefunden, dass zahlreiche Künstlerinnen des Informel in den 50er Jahren in der Kunsthalle Recklinghausen ausgestellt haben. Einige dieser aus dem Blickfeld geratenen Frauen sind nun im ersten Stock der Kunsthalle wieder zu entdecken.
Wir stehen jetzt gerade vor zwei Arbeiten. Einmal Sandra Blow, eine Künstlerin aus England, die vor allem mit Collagen auch gearbeitet hat. Eine der wichtigsten Vertreterinnen damals der abstrakten, gegenstandslosen Tendenz in England war. Und daneben sehen wir eine Arbeit von Sigrid Kopfermann. Man sieht, dass das eine ganz andere Arbeitsweise ist.
Die eine tupfte großflächig Farbe auf die Leinwand, die andere arbeitete mit Stoffresten in ihren Collagen. Schlaglichtartig und thematisch geordnet verbinden sich Präsentationen von gestern und heute. Die Ausstellung Radical Innovations erstreckt sich über alle drei Etagen des Kunstbunkers in Recklinghausen. Es ist erstaunlich, wie demokratisch und wie erfinderisch sich der junge Westen damals präsentierte. So wirkt die Kunst der 1950er Jahre alles andere als muffig, sondern wie ein radikaler Neuanfang. Die Ausstellung in Recklinghausen holt diese Zeit in die Gegenwart. Das sollte man gesehen haben.
Eine Empfehlung von Sabine Oelze. Die Ausstellung Radical Innovations ist bis Anfang April in der Kunsthalle Recklinghausen zu sehen. Als bösen Traum hat der spanische Regisseur Pedro Almodóvar die Nachricht vom Tod der Schauspielerin Marisa Paredes bezeichnet. Der Erfolg von Almodóvar ist nicht ohne den von Paredes zu denken, denn in 6 seiner Filme hat sie mitgespielt. Marisa Paredes, ein klassisches Almodóvar-Gesicht. Doch nicht nur das. Theater und Fernsehen, internationale Filmproduktionen, kulturpolitisches Engagement als Präsidentin der spanischen Filmakademie. All das zeichnet den Werdegang und die Bedeutung von Marisa Paredes aus. Spanien-Korrespondentin Franka Welz erinnert an die Schauspielerin, die nun im Alter von 78 Jahren gestorben ist.
Spaniens Kino hat seine Grande Dame verloren. Marisa Paredes war umjubelt, wo immer sie auftrat, wie im Frühsommer in einer Late-Night-Show im spanischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
Con todos ustedes, Marisa Paredes!
Die Filmakademie in Madrid teilte mit, das spanische Kino verliere eine seiner ikonischsten Schauspielerinnen. Und in der Tat, es gibt viele ikonische Bilder von Marisa Paredes. In Pedro Almodóvars Film »Alles über meine Mutter« prangt ihr Porträt riesig auf Plakatwänden in Madrid. Blondes Haar umwölkt ihr klassisch schönes Gesicht. Insgesamt 5 Filme hat Marisa Paredes mit Almodóvar gedreht. In einem ihrer letzten Interviews sprach sie darüber, was es für sie bedeutet hat, eine sogenannte Chica de Almodóvar, also eins von Almodóvars Mädels zu sein.
Muchas cosas, porque efectivamente Almodóvar jamás hubiera podido existir en la dictadura.
Unglaublich viel, denn Almodóvar hätte es während der Diktatur nie gegeben. Dann kam Almodóvar mit der Ankunft der Demokratie, dem Moment der Euphorie des ganzen Landes, als wir endlich die Freiheit wiedererlangten. Dieser Moment mit diesem bissigen, bahnbrechenden, provokativen Pedro Almodóvar, all das, was Pedros Kino ausmacht, Pedros Durchbruch im Kino, in der Kultur, bedeutet also, mit ihm dabei zu sein, bedeutet, zur wirklich großen Avantgarde dessen zu gehören, was Modernität in diesem Land bedeutet.
De lo que significa la modernidad de este país.
Marisa Paredes wurde am 3. April 1946 in Spaniens Hauptstadt Madrid geboren, mitten in der Franco-Diktatur. Über sich selbst sagte sie mal, es sei immer ihr Traum gewesen, Theater zu spielen. Den habe sie sich mehr als erfüllt.
Cumplí mis sueños, mucho más que mis sueños. Mis sueños eran entrar en el mundo del teatro, entrar en la magia del teatro.
Mit 14 begann Paredes Einstieg in, wie sie es nannte, die Welt und die Magie des Theaters. In mehr als 75 Filmen war sie zu sehen oder auch zu hören.
Si tienes un hondo penar, piensa en mí.
Wie ihre große Gesangsnummer mit Luz Casals Klassiker Piensa en mí in Almodóvars High Heels, in dem sie als Künstlerin auftritt, die sich zwischen ihrem Erfolg als Chansonsängerin und ihren Pflichten als Geliebte und Mutter entscheiden muss.
Ya ves que venero tu imagen divina.
Almodóvar war nicht der einzige große Regisseur in Marisa Paredes Karriere. Sie spielte auch kleinere oder größere Rollen, etwa in Roberto Beninis Das Leben ist schön oder Valeria Sarmientos Lines of Wellington. In einem Interview sagte Paredes mal, im Kino brauche man den anderen, um eine Form anzunehmen. Das ist ihr in ihrer langen Karriere wieder und wieder gelungen und hat ihr 2 Nominierungen für den renommierten spanischen Filmpreis Goya eingebracht. 2018 wurde sie mit dem Ehrenpreis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet und erwähnte beiläufig, Filme zu machen sei ein Geben und Nehmen.
La vida de una actriz es como un tío vivo.
Das Leben einer Schauspielerin ist wie ein Karussell, wie ein Glücksspiel. Ich hatte das Glück, dass viele Regisseure mir vertraut haben und sie hatten das Glück, dass ich ihnen auch vertraut habe.
De que muchos directores confiaran en mí. Y ellos han tenido la suerte de que yo también confiara en ellos.
Viele Schauspielerinnen und Schauspieler stecken viel von sich selbst in ihre Rollen. Und Becky de Paramos Worte in High Heels hätten auch von Marisa Paredes selbst stammen können.
Mi única misión es llegar viva a las 10 de la noche. Para hacer lo único que he sabido hacer. Actuar.
Ihre einzige Aufgabe sei es, um 10 Uhr abends noch am Leben zu sein, um das Einzige zu tun, was sie könne, Schau zu spielen.
Marisa Paredes, die spanische Film- und Theaterschauspielerin, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Franka Welz erinnerte an sie. Und jetzt geht es um den algerisch-französischen Schriftsteller Boualem Sansal. Seit einem Monat ist er inhaftiert. Mehr in den Kulturmeldungen mit Henning Hübert.
Der Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels war vor einem Monat auf dem Flughafen von Algier verhaftet worden. Die dortigen Machthaber werfen Sansal vor, die Existenzberechtigung der algerischen Nation sowie ihre historischen Grenzen in Frage gestellt zu haben. Der Schriftsteller hatte sich über den Westsahara-Konflikt geäußert und dabei eine pro-marokkanische Haltung eingenommen. Das könnte Boualem Sansal eine Anklage wegen Verletzung der nationalen Integrität einbringen. Auf einem Abend für Sansal im Theater Libre in Paris hatte gestern sein Verleger und Freund Antoine Gallimard Neuigkeiten zum Zustand des 75-Jährigen.
Heute Morgen haben wir erfahren, dass Sansal auf die Station für Inhaftierte im Krankenhaus von Algier verlegt wurde. Und das nun schon zum zweiten Mal. Daraus lässt sich ablesen, dass das Regime sich der schwachen Gesundheit von Sansal bewusst ist. Und dass, würde er sterben, dies auch für die Regierung gravierend wäre.
Sansals Verleger Gallimard in Paris. Der Kurt-Wolf-Preis 2025 wird an den Berliner Verlag Theater der Zeit gehen. Der Kulturverlag präsentiere Schauspielkunst auf vielfältige Weise und mit brillanter Recherche, teilte die Leipziger Stiftung mit. Er zeige, wie überlebensnotwendig Theater dieser Zeit sei. Der Kurt-Wolf-Preis ist mit 35.000 Euro dotiert und wird Ende März bei der nächsten Leipziger Buchmesse übergeben. Den Förderpreis der Kurt-Wolf-Stiftung bekommt die Berliner Edition A.B. Fischer. Die Stiftung ist nach dem bedeutenden Verleger für expressionistische Literatur benannt und versteht sich als Interessenvertretung unabhängiger deutscher Verlage. Im Lauf des Jahres hatte der Kulturrat NRW bereits auslaufende Bundesförderungen kritisiert, etwa für das Tanzhaus NRW oder das choreografische Zentrum Pakt Zollverein in Essen. Jetzt beklagt der Kulturrat, dass auch die Förderungen des Landes Nordrhein-Westfalen in einigen Bereichen teils drastisch und kurzfristig gekürzt werden, entgegen anderslautenden Ankündigungen. So beklagt er, dass die seit 30 Jahren bestehende internationale Tanzmesse NRW aus der Förderung fallen wird. Auch das Tanznetzwerk International Dance Artist Service bekäme nach 15 Jahren kurzfristig bereits ab Januar keine Förderung mehr. Das Tanzland NRW würde so seine internationale Strahlkraft verlieren. Jedoch setzt Düsseldorf auch in Ostwestfalen-Lippe den Rotstift an und zahlt nichts mehr für die interkommunale Tanzkooperation der Städte Bielefeld, Gütersloh, Herford, Paderborn, Minden und Detmold. Betroffen sei aber auch die Filmkulturszene. Das Netzwerk Filmkultur NRW müsse ab dem kommenden Monat mit knapp 15% weniger Finanzmitteln auskommen. Der Kulturrat NRW kritisiert, dass unklar bleibt, ob die Entscheidungen konzeptionell oder finanziell begründet sind. Nordrhein-Westfalen wird seit 2,5 Jahren schwarz-grün regiert.
Henning Hübert, vielen Dank für die Kulturmeldungen. Um die Bundestagswahl, den Wahlkampf, genauer gesagt um Wahlprogramme und Briefwahl, geht es gleich in den Informationen am Abend. Am Mikrofon von Kultur heute war Marja Elmenreich.